Also wir sind zwar der älteste BMW-Händler weltweit, aber trotzdem ist der Markt dann irgendwann...
Ja, stopp, das sagst du einfach so, ne? Aber ihr seid der älteste BMW-Händler weltweit.
Ja, ich sag ja, ich versuche nicht anzugeben, aber ja. Das macht uns natürlich schon stolz.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Auf die heutige Podcast-Folge freue ich mich besonders, denn ich habe hier einen Gast sitzen, der teilt mit mir die gleiche Leidenschaft, und zwar Autos. Heute dabei Luca Block. Hi Luca, herzlich willkommen.
Hi Hasan, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, Luca, dein Name sagt es schon, Luca Block, Block am Ring, bekannt für BMW, aber nicht nur in Hildesheim, auch in Hildesheim, aber wo seid ihr noch unterwegs?
Unsere Zentrale ist in Braunschweig. Ja, immer schon leidenschaftlich BMW, also erstmal freue ich mich, was ihr hier alles aufbaut und dass du meine Leidenschaft teilst, weil dann macht es immer am meisten Spaß, über das Thema auch zu reden, weil ich höre natürlich immer nur Auto, aber mit Leidenschaft fängt das immer am besten an im Gespräch. Braunschweig ist unsere Zentrale, Hildesheim nicht weniger wichtig, wir sind noch in 5 anderen Standorten und das verteilt sich auf Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.
Ah, okay. Das heißt aber, wo genau? Also Goslar, Peine, glaube ich?
Goslar, Peine, Salzgitter, Wernigerode, Wolfenbüttel und Hildesheim.
Ja, okay, genau. Okay. Bevor du uns so ein bisschen erklärst, wie das Ganze entstanden ist, auch mit der Expansion in andere Standorte, vielleicht mal vorweg, du bist aufgewachsen in Braunschweig, du bist ein echter Braunschweiger?
Ganz echter Braunschweiger nicht, weil ich bin in Gifhorn geboren, aber voll aufgewachsen in Braunschweig,
ja. Okay, dann auch in Braunschweig auch zur Schule gegangen und...
Ich bin in Braunschweig zur Schule gegangen, durchgehend sehr behütet aufgewachsen, immer schon Autothema an Weihnachten und an Geburtstag, ich glaube, das war nie vom Tisch. Dann in Braunschweig auch das Gymnasium besucht, mitten in der Stadt und bin dann das erste Mal ausgezogen mit 18 nach Hamburg.
Ah, okay.
Hab studiert an der Fresenius, meinen Bachelor und Master gemacht.
In welchem Bereich?
Bachelor in Business Administration, also hört sich viel höher an als es ist, ist einfach BWL. Und als Master dann Sustainable Marketing and Leadership, hört sich auch ganz klasse an, ist einfach nachhaltige Führung. Ich glaube, was mir sehr, sehr geholfen hat, ist die breite Fächerung dieses Fachs, also wirklich zu sagen, so muss man Unternehmen führen oder diese ganzen Fachbereiche hat eine Unternehmensführung, hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich sag ganz ehrlich, bis ich 18 war, war das Automobil eher so eine Hassliebe, weil, wie gesagt, an jedem Weihnachten ging es ums Automobil. Ich wollte gar nichts damit zu tun haben.
Echt?
Okay. Aber als es das anfing, dass man selber fahren konnte, wurde die Leidenschaft immer größer. Man war klar, ich gehe in den Bereich. Und nach meinem Master bin ich dann nach London gezogen und habe dafür einen Automobilhändler gearbeitet.
Wann wurde dir klar, dass du jetzt wirklich in den Bereich Automobil gehst? Auch wirklich das erste Mal mit einem hochkarätigen Fahrzeug am Steuer? Oder was gab es so einen Moment, an den du dich erinnerst?
Also ich glaube, der erste Moment kam beim begleiteten Fahren, wo meine Mutter dann sagte, jetzt fahr auch mal, wir wollen auch mal ankommen. Und da durfte ich dann mit ihrem damaligen 335, 306 PS Handschalter richtig Gas geben an Flesensee. Das weiß ich, als wäre es gestern. Und da kam die Leidenschaft, da kam dann die Gänsehaut mit 17. Und im Studium, ich weiß nicht, du kennst das selber, man hat dann irgendwie so Beispiele, man hat irgendwie so ein Fach, was man lernen muss. Und eigentlich ist es total langweilig. Aber wenn du es auf ein Unternehmen reflektieren kannst und eben sagen kannst, ach, bei uns zu Hause wäre das jetzt so und so, dann merkst du, okay, das passt schon zu mir. Und dann kam mehr und mehr das Auto.
Aber wenn man in die Automobilbranche einsteigen will, dann gibt es ja zwei Wege. Es gibt ja einmal den, also auch heutzutage, ne, wenn wir uns jetzt mal irgendwie Automobilhersteller anschauen und da mal die CEOs uns anschauen, dann kommt man entweder aus dem jetzt immer mehr aus dem kaufmännischen oder personaler Ebene oder eben aus der technischen Ebene. Und woher wusstest du so, bin ich eher der Kaufmann, bin ich eher Techniker?
Boah, das ist eine gute Frage, woher ich das wusste, aber ich glaube, das fühlt man von Inneren. Also der Techniker bin ich dann, wenn es um das Feeling geht, in ein Auto zu fahren und bin da auch gerne gewillt, mehr zu wissen, woran liegt es, wo kommt das ein oder andere Sekunde auf dem Nürburgring her. Aber ich war immer der Kaufmann. Angefangen hat es vielleicht auch aus so kleinen Spinnereien, wie ich trage gerne einen Anzug, bis hin zu, ich habe mich dann doch gerne mit Zahlen und Daten beschäftigt, die eher ins Kaufmännische gingen.
Ja. Okay.
Deswegen bin ich dann auch nach London und habe dafür einen Klassik-Car-Händler und Supercar-Händler gearbeitet. Also alle Autos so ab einer 500.000 bis hin zu 12 Millionen Pound.
Aber London gearbeitet oder Master gehabt?
Gearbeitet.
Okay.
Gearbeitet. Also nach dem Master hin und für halt ganz verrückte Autos, ganz verrückte Kunden gearbeitet. Da musste ich auch schnell wieder weg, sonst hebst du komplett ab. Mhm. Aber da merkst du dann wieder, okay, ich bin einerseits der Kaufmann, mir macht Vertrieb Spaß.
Was sind das für Fahrzeuge gewesen?
Von einem LaFerrari. Eher das moderne Produkt, bis hin zum California von 56, der dann eben 12 Millionen Pound, also ganz, ganz hochwertvolle Oldtimer, bis hin zum modernen Supercar.
Konntest du ja noch dort auch ein Netzwerk aufbauen?
Das wird jetzt übertrieben, wenn ich da ja sage. Das war eher das Netzwerk des Unternehmers damals da.
Okay.
Der war 74, hatte selber mal für 2 Jahre ein Formel-1-Team. Eine sehr spannende Persönlichkeit, von dem habe ich extrem viel gelernt, auf was es ankommt, auch gerade im Team zu arbeiten.
Wie heißt der?
Paul Michaels von Hexagon Classics, direkt in London.
Okay. Wie groß waren die damals?
Klein. Wir haben so um die 10 Autos verkauft im Monat. Da ging es aber dann eben über Millionen Deals und dann noch eine kleine Werkstatt mit nochmal 5, 6 Personen. Also ich denke, ein Unternehmen von so 15 Leuten.
Also dann hast du aber richtig zu spüren bekommen, was es heißt, in einem kleinen, süßen Familienunternehmen zu arbeiten.
Ja, absolut. Ja. Und dann kam der Schritt ganz anders. Nämlich bin ich dahin gegangen, wo unsere Lebensläufe sich, glaube ich, kreuzen. Nämlich nach Stuttgart zu Porsche.
Ja.
Und da eben sehr großes Unternehmen, wieder so ein bisschen in die deutsche Industrie geguckt. Bin da in den Marketing, in den Personalbereich gegangen.
Sag mal, in welchem Jahr befinden wir uns gerade?
Ich habe studiert bis 2012. Dann bin ich 2012 habe ich angefangen zu studieren, bis 2017. Dann bin ich ein Jahr nach London gegangen und dann Ende 2018 zu Porsche.
Ah, okay. 3 Jahre später war ich da. 3, 3,5. Ja,
haben wir uns leider verpasst. Vielleicht hätte ich dann ein bisschen mehr Spaß gehabt, aber das darf ich gar nicht so laut sagen.
Nee, ich kann es sagen. Also ich hätte dann bestimmt mehr Spaß gehabt, wenn du da gewesen wärst.
Ich auch, weil ich bin dann eben so von, also zwei komplett unterschiedlich aufgebauten Unternehmen. Ja. Ne? Kleines Familienunternehmen, sehr nah am Kunden, in die Industrie, in den Personalbereich, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich bin da hingegangen, weil Porsche irgendwie in meinem Kopf ein tolles Auto war.
Ja.
Und auf der anderen Seite hatte ich da viele, viele Mitarbeiter, die nicht mal wussten, was ein GT3 ist.
Ja.
Und da hatten wir eine Leidenschaft mich da ein bisschen verlassen und war ich sicherlich auch nicht der allerbeste Mitarbeiter, weil ich gesagt habe, okay, das ist nicht meins.
Ja.
Aber auch gut, das zu merken.
Ja, absolut. Also bei mir war es anders. Ich war in einer Abteilung, ich glaube, die hätte dir auch viel Spaß gemacht. Ich war in der Exclusive-Manufaktur.
Ja, sehr cool.
Und da war es halt cool, weil du hattest was halt, auch wenn es kleinteilig war, warst an den Projekten dran beteiligt, wo es um Millionen Euro Porsches ging, wo exklusive Milliardäre gekommen sind und den Porsche 14 Mal gekauft haben und oder wo die halt so Sonderwünsche hatten, die wir erfüllen mussten, deswegen gab es auch die Abteilung auch Sonderwunsch, also auch, es war halt vollkommen normal, dass einer unserer exklusiv Manufakturberater gerade einen FC Bayern München Spieler bei sich haben und mit denen gerade quatschen über und ihr Auto gerade konfigurieren. Also Unternehmen war cool. Ich bin auch quasi dem Fahrzeug gefolgt und der Marke gefolgt. Aber ich habe gemerkt, ich bin Norddeutscher. Also ich fühle mich irgendwie mit Moin fühle ich mich wohler.
Ja, cool. Da haben wir wieder die gleiche Leidenschaft, weil ich bin absoluter Norddeutscher. Obwohl ich kriege ja schon fast immer Ärger. Also Hildesheim und Braunschweig ist ja nicht ganz Norddeutschland, aber ich bin auf jeden Fall hier im Gebiet verwurzelt und habe das in Stuttgart auch gemerkt, war auch nicht meins.
Ja.
Und dann noch den Akzent da.
Ja. Aber du bist ja überwiegend in Südniedersachsen unterwegs.
Ja.
Und das ist auch so deine
mit Leib und Seele.
Ja, genau. Ja. Deine Heimat und auch deine Businesswelt.
Ja, absolut. Okay. Also klar, jetzt durch Netzwerke, die gekommen sind, um da nochmal auf den Punkt zu kommen, ich finde Porsche ist ein klasse Unternehmen, also das möchte ich gar nicht in Frage stellen, nur war es eben nicht mein Weg. Und in dieser mittelständischen Welt, gerade auch hier in Niedersachsen, ist Netzwerk alles, das kennst du bestens. Und dadurch ist man hier natürlich in der Region auch wahnsinnig doll verwurzelt. Auch wenn man jetzt merkt, dass man sich auch als Unternehmen eher deutschlandweit aufstellen sollte, auch im Autohandel. Und da kommt man dann schon auch oft in die größeren Städte. Und München ist immer ein Bezugspunkt für mich. BMW kommt aus München. Deswegen einmal im Monat sehe ich auch diese wunderschöne Stadt.
Echt? Bist du so oft da? Einmal im Monat?
Doch. Ja.
Okay. Aber dann geschäftlich oder? Okay.
Zu 99% geschäftlich, ja.
Okay. Was macht man da als
Wir haben einen Händlerverband, wo einfach sich die größten Händler treffen, um Stärke zu zeigen, auch dem Hersteller gegenüber. Wir treffen den Hersteller und da mehrere Termine eben mit den CEOs von BMW.
Ist das dann quasi die Vertriebsgesellschaft von BMW?
Das ist eine Vertriebsabteilung von BMW. Also ist keine eigene Gesellschaft, aber ja, die Vertriebsabteilung Deutschland sitzt dann eben auch in München.
Okay, das heißt also, BMW hat jetzt nicht so wie Porsche nochmal BMW Deutschland oder so. Bei Porsche gab es ja Porsche und Porsche Deutschland und Porsche Deutschland war quasi die deutsche Vertriebsgesellschaft dafür.
Wenn ich das ganz genau richtig erwähne, dann ist das eine Abteilung. Es ist, sitzt mit bei BMW im Zentrum, im Campus, nennen sich das, aber es ist keine eigene Gesellschaft.
Okay.
Aber es gibt schon so ein Team, was nur für Deutschland zuständig ist.
Okay, verstanden. Jetzt bist du zurück aus Stuttgart, bist wieder in Braunschweig und dann hast du gesagt, okay, jetzt geht's los zum Familienunternehmen.
Ja, ich bin nicht erst zurückgekommen, sondern ich habe in Stuttgart entschieden, jetzt geht's los.
Okay.
Weil wir kamen in eine schwierige Zeit, noch vor Corona kam man in eine Zeit, wo man merkte, dass der Automobilhandel sich wandelt, dass Marketing wichtiger wird, dass das Thema Identifizierung mit einem Händler wichtiger wird, dass die Margen kritischer werden. Und dann habe ich gesagt, entweder jetzt oder nie. Habe das auch zu meiner Mutter gesagt, die immer gesagt hat, Mensch, bleib in der Industrie.
Ja,
Also ich hatte gar keinen Druck von meiner Familie tatsächlich. Ja. Mein Großvater hätte das schon anders gesehen, aber meine Mutter meinte, hey, mach dir ein entspanntes Leben, weil ja, du bist selbst und ständig. Ne? Also das merkt man dann schon.
Ja. Und vor allem auch, du hast ja auch ständig in privaten Themen, auch bei einer Weihnachtsfeier, auch am Abendessen und das immer Arbeit als Thema.
Ja.
Also wir haben innerhalb unserer Familie gesagt, wir reden ja mal nicht über die Arbeit, weil es funktioniert, also irgendwie
klappt nicht, ne?
Also am Ende kommt es immer wieder, läuft es darauf wieder hinaus und ist ja wahrscheinlich bei euch auch nicht anders und es ist ja auch nicht mal positiv. Also
vielleicht eine kurze Anekdote, als ich zurückkam aus Stuttgart, ganz ehrlich, ich habe nicht so schnell eine Wohnung gefunden. Ich wohnte dann mit 25 erstmal meine Mutter würde sagen, ja, ich denke, es war nur ein Dreivierteljahr wieder bei meiner Mutter.
Ja.
Wir verstehen uns gut, aber das war natürlich für das Thema Geschäft echt anstrengend, weil du hast nie aufgehört, darüber zu reden. Und du musstest, also viele sagen ja, du musst tun, was du liebst. Hier musst du es lieben, um es überhaupt tun zu können, weil sonst drehst du durch.
Ja. Stimmt, ja. Okay. Und Dann kam der Call oder dann kam ein Abendessen, da hast du gesagt, okay, ich steige mit ein, ich will das machen. Und wie war so die erste Reaktion?
Meine Mutter gibt mir unglaublich viel Freiheit. Also die würde wahrscheinlich alles akzeptieren, was ich entscheide und lässt mich meine Fehler machen und hat sich, glaube ich, wenn sie es ehrlich sagen würde, auch ein bisschen gefreut, weil sie sieht natürlich so auch einen Weg, dass sie sich irgendwann etwas zurückziehen kann. Mhm. Also die Reaktion war extrem positiv und manchmal, wenn ich jetzt zurückblicke, hat sie mir so viel Freiheit gegeben, die fast vielleicht auch nicht gut war, weil ich konnte von Anfang an alles entscheiden, war dem gewachsen meiner Meinung nach. Wir haben auch nicht unglaublich viele Fehlentscheidungen getroffen, aber auf der anderen Seite habe ich mir alles natürlich dann auch sofort schon sehr zu Herzen genommen und dachte, ich bin jetzt verantwortlich für das gesamte Unternehmen, ich bin verantwortlich für alle Menschen und unser Team ist das Wichtigste. Wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft und dann habe ich natürlich auf der anderen Seite manchmal auch viel zu emotional reagiert. Also diese Ruhe eines Unternehmers mit Erfahrung, die hatte ich im ersten Jahr absolut noch nicht.
Aber woher auch?
Ja, woher auch. Aber dann macht man seine Fehler.
Ja. Und wie groß war die Mannschaft damals?
Wir hatten 230 Mitarbeiter, als ich angefangen habe, und sind jetzt ungefähr bei 270,
210. Wow. Okay, also 40 Mitarbeiter Zuwachs.
Ja, liegt aber nicht nur dran, dass es jetzt immer positiv nach vorne ging, dass man jetzt einstellt. Das kam Gott sei Dank noch mit dazu, dass auch der Umsatz dazu gepasst hat, aber ging auch darum, dass man sich ein bisschen diversifiziert und eben auch andere Marken dazu genommen hat in der Zeit.
Okay. Und jetzt, als du dann rübergekommen bist, vor 4,5 Jahren ungefähr?
Ja.
Und dann, vor welchen Problemen und Herausforderungen stand ihr damals? Als Unternehmen?
Wir waren in der luxuriösen Lage, nach vorne gucken zu dürfen, also zu überlegen, wo können wir wachsen, wo können wir mehr machen, haben seit Jahren durch 5 Generationen es geschafft, sehr konservativ auch einfach eine Liquidität aufzubauen. Also haben es immer geschafft, dass wir die Möglichkeit hatten zu investieren, ohne dass man groß die Banken fragen muss. Aber dann kam meine größte Herausforderung, das war, nachdem ich ein Dreivierteljahr vielleicht in der Firma war, kam Corona. Und dann erklär mal als 26-jähriger Chef 250 Leuten, dass sie jetzt Kurzarbeit unterschreiben müssen. Das war, glaube ich, der erste Meilenstein, die erste große Schwierigkeit, die mir dann zuteil wurde.
Hattest du in den letzten 4,5 Jahren nochmal das Gefühl, vielleicht doch nochmal zurück? Oder war es vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung?
Gar nicht, noch nie.
Wow.
Tatsächlich noch nie, kann ich auch gut guten Gewissens sagen. Also klar, kommt immer mal die Frage, die du dir selber stellst, ey, machst du das richtig? Also ich glaube, das hat jeder, der ehrlich zu sich ist, fragt, gehst du den richtigen Weg? Und wir beide sind offen für neue Sachen, wie jetzt zum Beispiel meinen ersten Podcast. Und ich sag mal, vor 4,5 Jahren hat wahrscheinlich jede konservative Führungskraft bei uns eher gelacht, als ich mit Instagram angefangen habe. Ja? Also man hinterfragt sich schon, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich zurück möchte.
Aber gutes Thema. Also wie hast du dir diese Akzeptanz dafür erarbeitet?
Die kam durch die Zeit.
Also auch durch die Erfolge dadurch danach?
Ja, oder? Du musst beweisen. Also sonst glaubt dir keiner. Wenn du dich vorne hinstellst und machst einen Vortrag über Social Media und wie viel Geld Pamela Reif verdient, das interessiert keinen konservativen 50-jährige Führungskraft im Automobilhandel. Sondern wenn du deinen ersten Online-Shop baust und deine ersten 10.000 Euro im Monat verdienst, dann kommen viele auf dich zu und sagen, oh, da geht ja doch was. Also es ist immer nur der Erfolg, der dir da recht gibt. Und dann kam ein spannender Schwung von den Führungskräften. Die kamen dann immer, wenn Probleme waren. Also wir hatten kein Personal in dem und dem Bereich. Dann kamen die, ach, Luca, kannst du das nicht mal hochladen bei Instagram? Dann sage ich, Mensch, jetzt versucht noch ein bisschen Instagram und Social Media zu verstehen. Das ist eher, um die guten Sachen noch besser zu machen, als um die schlechten Sachen aufzufangen. Ich glaube, da gibt es viel zu lernen, auch für uns noch, aber eine coole Reise.
Du hast jetzt eben den Online-Shop erwähnt.
Ja.
Den gab es vor dir auch schon oder den hast du initiiert?
Wir hatten einen Online-Shop über BMW, ein ganz normales Shop-System, was BMW uns vorgegeben hat. Da geht dann auch nicht so viel.
War jetzt nicht das sind so diese M-Sport-Merchandise-Produkte, ne?
Also dieser normale Online-Shop über BMW, den gibt's auch noch. Da kriegst du alles.
Okay.
Also kriegst du tatsächlich alles. Und
so Pullis.
Pullis, Zubehör, Federn, alles, was du dir im Autohaus vorstellen kannst. Von Reifenabdeckung bis zu den Reifen selber über Cappies für Segelsport.
Okay.
Ich habe dann versucht, wo wir gemerkt haben, wir kriegen mehr und mehr Aufmerksamkeit über Social Media, vor ungefähr einem halben Jahr erst einen eigenen Online-Shop zu bauen, also mit diesen gängigen Produkten, die man kennt, und mit meinem Content-Creator zusammen wirklich alleine aufgebaut und das dann irgendwann übergeben in die Hände von zwei Leuten aus dem Teilevertrieb. Und da haben wir uns erstmal spezifiziert auf diese Sachen, wo wir halt gerne für stehen, so ein bisschen Tuning, Sportlichkeit, M, und konnten damit nur 70 Produkten schon beweisen, dass das ganz gut geht, und das werden wir jetzt in den nächsten Jahren aufbauen,
Schritt
und
für Schritt. Das ist auch eure eigene Marke, Blog Performance?
Ja.
Okay.
Ja. Und aber die meisten Produkte sind original, also M-Performance Parts, die werden natürlich produziert von BMW.
Okay. Aber Leute kaufen, weil die sagen, ich will so ein Block Performance.
Ja, also auch da steckt ein bisschen mehr Strategie hinter, als einfach nur, ich baue einen Online-Shop auf. Wir haben dann viele Kontakte gemacht. Ich habe mein Netzwerk genutzt, zu sagen, okay, wie können die Einkaufspreise vielleicht auch besser aussehen als bei anderen Händlern? Das ist natürlich nicht immer so einfach, weil man möchte keinen Händler bevorzugen. Aber wenn du mehr in dem Bereich machst, dann kriegst du eben auch entweder Massenrabatte oder eben wir sind Performance-Parts-Stützpunkt-Händler. Dann kannst du eben dem Kunden auch, und so kennen wir ja so aus dem Studium vielleicht die Zalandos dieser Welt, erstmal den Markt kaufen und dann zeigen, dass du eben auch Kompetenz hast.
Ja. Und jetzt hast du gesagt, mit 70 Produkten habt ihr schon irgendwie bewiesen, dass das funktionieren kann. Das heißt, ihr habt dann das Ganze entwickelt und irgendwie in den ersten 6 Monaten dann schon 5- oder 6-stellige Umsätze erzielt, oder wie kann ich das vorstellen?
Ja, also 6-stellige leider noch nicht. Das ist so ein Traum von uns.
Im Jahr?
Wir sagen jetzt 5-stellig, stimmt gar nicht, 6-stellig natürlich. Ich war auf dem falschen Dampfer. 6-stellig ist jetzt für unser erstes Jahr unser Ziel. Also 100.000 Euro.
Für dieses Jahr?
Wir haben ja unterjährig angefangen.
Okay.
Also für das erste laufende Jahr 100.000. Für dieses Jahr sind es 150.000.
Okay.
Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Okay. Sag mal, aber kommt da nicht von der Familie so eine Stimme, hey, wir verkaufen Autos, hör mal auf mit den Teilen und den Shop oder sowas. Kommen da nicht solche Stimmen?
Ja, guter Punkt. Also diese Stimmen kamen bei unserer neuen Marke.
Okay.
Weil wir ja immer blau-weiß im Herzen waren. Und als wir dann eine neue Marke dazu genommen haben, da kamen dann schon mal solche Stimmen. Ja. Bei dem Shop gar nicht, weil auch meine Mutter zum Beispiel sehr gut versteht, dass, wir hatten gerade schon mal so ein bisschen angedeutet über das Agenturgeschäft gesprochen, dass man eben mehr sein muss als nur der Autoverkäufer. Man muss sich mit jemandem identifizieren. Und ich glaube, es kauft dir keiner ab, wenn du einfach nur einen Siebener durch die Gegend fährst, der dich von alleine fährt.
Ja.
Sondern es kauft dir mit 31 eher jemand an, dass du einen Spoiler auf dem Auto hast und sagst, das ist das, was ich cool finde, und ich finde auch, da kann man mal Deutsch reden, was ich geil finde und auf was ich stehe. Und dann merken die Leute schon, und dann schaffst du es natürlich mit so einem Shop-System und über die sozialen Medien nicht nur Braunschweiger und Hildesheimer und Goslaraner anzusprechen, sondern auch dir vielleicht ein bisschen über die Grenzen einen Namen zu machen.
Ja, und was auch viele vergessen ist, so ein Produkt, so ein Spoiler, sagen wir mal, der kostet 300 Euro. Klar kostet der Spoiler 300 Euro und klar kosten Reifen, Felgen oder ein Auto viel mehr Geld, auch ein Service. Aber dieser Spoiler für 300 Euro, der hat einen emotionalen Wert von vielleicht finanziell gesehen von 30.000 Euro. Weil einfach, also du hast einen ganz anderen emotionalen Zugang zu deinen Kunden, den du sonst nicht hast. Ja. Und auch in dem Prozess, wo er eben diesen Spoiler kauft oder bei euch anbringen lässt oder sowas. Das sind ja Glücksgefühle, die er dann mit euch assoziiert. Und von daher hat das ja so ein Custom, wenn wir jetzt mal auch faktisch berechnen würden, ein Customer Lifetime Value, wie lange der Kunde bei uns bleiben wird und einfach aufgrund so einer Aktion bei jedem Touchpoint mit euch positiv gebrandet ist, das ist ja, das ist schwer messbar, aber es ist da. Ja,
du sprichst mir aus dem Herzen. Also du siehst, wie wir uns in diesem Thema verlieren, wie wir operativ werden, weil wir eben die Leidenschaft dafür haben. Und wenn das Kunden teilen, ja, was gibt's denn Besseres?
Ja.
Also der erste Block-Performance-Wagen, den ich umgebaut habe für mich, M2, fährt von einem Kunden, den ich gut kenne, noch in Wolfenbüttel mit unserer Werbung drauf, weil er es einfach cool findet.
Hammer. Und übrigens, ich bin in diese Marketingwelt eingestiegen. Mein Vater hat eine Autowerkstatt in Barmstedt.
Ja.
Das war damals 2-3-Mann-Betrieb. Jetzt sind wir 8-9 Leute.
Cool.
Und ziehen auch gerade um und sowas. Und ich bin damals eingestiegen in die Marketingwelt mit Social Media. Und das erste Mal, als ich verstanden habe, dass das funktioniert, was wir machen, war nicht, als die ersten Anfragen kamen über Social Media. Hey, wir brauchen Inspektionen oder sowas. Das erste Mal war, als Menschen in die Werkstatt gekommen sind und gesagt haben, hey, ich wollte ein T-Shirt kaufen. Und dann meinten wir, wie T-Shirt? Ja, eure Arbeits-T-Shirts. Und warum? Ja, ich feiere das. Und das war so für mich Wahnsinn, Alter. Also wir haben die so krass gebrandet, dass sie sagen, ich will eine Arbeits- oder eine Eggemärz-Straußjacke mit Kalki-Logo drauf wollen wir kaufen. Ja. Ja, das war für mich so, okay, deswegen hat Marketing funktioniert, nicht wegen den Aufträgen, aber weil das das Ziel war.
Und wenn du das dann noch mit dem Team machen kannst, dass du merkst, dass sich auch deine Mitarbeiter damit identifizieren und da Bock drauf haben. Ich glaube, es gibt, und wir waren gerade mit meinem Einstieg in der Firma und sowas, ich glaube, es gibt nichts, was mich fröhlicher stimmt, wo ich mehr Gänsehaut kriege, als wenn mein Team und die Kunden so ein Identitätsgefühl schaffen. Und dann ist alles andere vollkommen egal. Klar sind die Zahlen wichtig, als Unternehmer immer. Ja. Aber wenn du das schaffst und die Kunden kommen und wollen Block-Performance-Aufschrift als Folie Satz auf ihr Auto kleben, dann denkst du, okay, ich bin nicht JP Performance, aber meine Gänsehaut ist gerade da. Also das, besser geht's nicht.
Ja. Und du hast absolut recht, das muss von innen nach außen passieren. Also du musst erstmal deine Leute anstecken, damit du dann draußen den Menschen anstecken kannst.
Absolut, 100%.
Wir verstehen uns. Du hast eben was gesagt, dass als ich meinte mit den Stimmen, hast du gesagt, beim Shop eher nicht, aber als wir eine neue Farbe aufgenommen haben. Damit meinst du euer Hyundai-Autohaus.
Richtig.
Den habt ihr nur in Hildesheim oder den habt ihr auch woanders?
Wir haben in Hildesheim groß dafür gebaut und haben da auch unseren sogenannten Hub, also unsere Zentrale.
Okay.
Aber wir haben jetzt auch ein Autohaus in Braunschweig für Hyundai gebaut, also integriert in unsere bestehende Zentrale.
Okay.
Und wir wollen da und werden da auch größer werden.
Okay, und wie kommt sowas zustande? Warum sagt Luca Block, hey, BMW reicht mir nicht, ich will jetzt auch Hyundai? Oder sagt, hey, mit BMW bedienen wir halt irgendwie eine elitärere Gesellschaft und mit Hyundai wollen wir irgendwie eine breitere Gesellschaftsgruppe ansprechen? Oder was sind so die Hintergründe?
Ich glaube, das sind drei Faktoren. Also erstens sagt das sowieso nicht Luca Block, sondern unsere ganzen Führungskräfte und natürlich die ganze Familie. Also meine Mutter ist da mit mir federführend, aber natürlich haben wir erstmal unsere Führungskräfte mit integriert, zu sagen, hey, habt ihr da überhaupt Bock drauf? Seht ihr das? Seht ihr das so wie wir? Natürlich wurden wir, das ist der zweite Punkt, von Hyundai angesprochen, weil so eine Marke, die sich zwar technisch sehr, sehr gut aufstellt, tolle Autos baut, braucht natürlich auch die Strukturen. Und ich sag mal, diese alteingesessenen Hyundai-Händler, nicht alle, aber manche haben halt sehr alte Strukturen und sind nicht mit der Marke modern gewachsen. Und so gehen die auf Mercedes, BMW-Händler zu, die gute Strukturen haben, die groß sind und sagen, hey, könntet ihr euch vorstellen, uns mit aufzunehmen? Dann reift so eine Idee im Kopf, dann nimmst du die Führungskräfte mit dazu, guckst auch, ob die Bock und Lust darauf haben und dann guckst du dir natürlich das Produkt an. Und dann haben wir uns entschieden, dass die Marke unglaublich modern ist. Mhm. Wenn man ehrlich ist, im Bereich neue Antriebe auch fast in vielen Bereichen sehr viel stärker als die deutschen Hersteller. Ja, also wenn ich nur an 800 Volt Bordnetz denke, der nächste, der das macht, ist unser ehemaliger Arbeitgeber Porsche. Der Wagen kostet aber vierfach so viel wie der Ioniq 6 zum Beispiel. Mhm. Dann überzeugt diese Marke. Mhm. Und dann gibt es natürlich mehrere Herausforderungen, die dann noch auf dich zukommen, dass die Mitarbeiter das auch sehen, weil, so wie du es gerade schon angedeutet hast, BMW wird sehr elitär gesehen, modern und elitär und eher auch im hochpreisigen Segment.
Genau. genau.
Dann gibt's auch die Frage, Mensch, wenn Kunden jetzt mitkriegen, wir machen Hyundai, wird dann die Gesamtserviceleistung schlechter? Hat aber überhaupt nichts damit zu tun. Hyundai ist extrem modern in der Technik, extrem aber weit. Aber
das habe ich mir auch gedacht anfangs. Und dann habe ich euer Gebäude gesehen, dann dachte ich mir so, nee, okay, das ist auf dem gleichen Niveau. Weil das Gebäude auch sehr modern und so.
Das war super und, wichtig. Ja. Also da haben wir auch gesagt, wenn dann voll. Also wir haben da nicht irgendwie gespart und sagen, Hyundai, machst du jetzt auf Sparflamme, sondern das muss den gleichen Premium-Anspruch haben wie in der gesamten Block am Ring-Gruppe. Ein Motorrad kostet auch weniger, trotzdem möchten wir den Kunden gleich gut bedienen.
Ja. Aber trotzdem, du hattest eine Mannschaft von über 200 Leuten, die BMW-Fans waren. Mhm. Wie begeisterst du jetzt die für Hyundai? Oder sagst du, nee, das bleiben BMW-Fans, ich finde neue Leute, die Bock auf Hyundai haben?
Boah, mega Frage, weil ganz, ganz schwierig und ganz vielfältig. Du kommst selber aus dem Handwerk oder deine Familie. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, in der Werkstatt war das sehr schwer. Wenn ein Werkstattpersonal, unsere Mitarbeiter überzeugt sind von dem Produkt BMW, ist es super schwer, den irgendwie auf ein anderes Produkt zu kriegen. Ja. Der soll auch jetzt nicht sein Overall wechseln mit dem Hyundai-Logo drauf, sondern der ist stolz auf den BMW-Propeller. Eben. Total. Eben. Und das wollen wir auch nicht verändern.
Ja.
Das war auch nie der Plan. Aber vielleicht mal so eine kleine Geschichte. Mein Mini-Verkäufer wollte sich weiterentwickeln und wurde zum
Erjan.
Erjan, ja.
Ja,
genau.
Wir sind gut vernetzt hier.
Ja, super, perfekt. Guter Typ. Wollte sich weiterentwickeln. Und eines Abends haben wir telefoniert und ich habe gemerkt, okay, der wird nicht in der Block am Ring-Gruppe bleiben, wenn er Mini-Verkäufer bleibt. Und ist ja auch total legitim. Wir hatten aber da einfach keinen Bereich. Als Verkaufsleiter war hier die Hildesheimer Stelle schon seit Jahren besetzt und sind wir auch sehr happy mit. Aber wir bauen Hyundai auf. Und der hat diese Emotionen, diese Leidenschaft und diese Produkte so verinnerlicht und geht da drin so drin auf, dass wir mega stolz sind. Also du musst schon auf jede einzelne Person eingehen. Ja, ein Werkstattleiter hier in Hildesheim, der mit in Corona-Zeit mit einer BMW-Maske rumläuft, der wird morgen nicht einen Hyundai reparieren. Wird nicht passieren.
Und das ist ja auch vollkommen richtig. Also ich meine, du hast ja davor... Oder ihr habt davor immer jahrelang gekämpft, dass die Mitarbeiter sich für M und für BMW dafür sprechen und auch damit sich identifizieren können. Und dann halt zu sagen, hey, übrigens, noch eine, jetzt eine neue Marke ist ja sowieso nicht 100% authentisch. Von daher musst du dann wahrscheinlich neue Leute finden.
Ja, wie gesagt, ist ein Mix. Aber du sagst das ja auch, wir beide teilen die Leidenschaft des Spoilers, des lauten, coolen Autos.
Ja.
Die Leidenschaft wird nicht jeder teilen in der heutigen Zeit, aber wir tun's. Und die nächste Block-Performance wird vielleicht ein Ioniq 5N mit einem Spoiler, wo ich sage, okay, dann hat er auch Sound, also beim Ioniq 5N nur ein gefakter Sound, aber hat auch seine Reize. Aber ich krieg auch einen geilen Hyundai mit einem Spoiler und coolen Sound und ich glaube, da freuen wir beide uns genauso drüber, den zu fahren. Und da muss man sich halt von verabschieden, dass es nur noch die Maybachs dieser Welt gibt. Es gibt einfach viele Hersteller, die coole Autos bauen. Und ich sage auch zu jedem Kunden immer, egal welchen deutschen Hersteller du meist nimmst, die sind alle gut. Du musst halt ein Gefühl dafür entwickeln, ob du das Auto an sich magst.
Ja.
Und das geht bei Hyundai super schnell, weil die Autos sind extrem gut. Bei manchen deutschen Herstellern ist eine Sitzheizung keine Standardausstattung. Bei Hyundai ist es immer drin. Also die Qualität ist nicht unbedingt schlechter. Aber du kriegst es halt für viel, viel weniger Geld. Und wir glauben einfach, da gibt es einen Markt für.
Und genau, wollte ich gerade sagen. Also du erreichst ja vielleicht dann auch nochmal andere Kunden, ne?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass der BMW-Kunde zum Hyundai-Kunden wird. Das sind einfach andere Communities.
Ja, sehr häufig so. Und ich glaube auch, Fuhrparks von Unternehmern sind wichtig. Und nicht immer nur der Chef, aber häufig ist es so, dass der Chef dann eher den Fünfer fährt. Und er braucht 30 i20, also kleinere Hyundais. Und die sind halt einfach viel, viel unternehmerisch besser zu kalkulieren, als wenn du jetzt 20 Einser nimmst.
Hand aufs Herz, wann bist du das letzte Mal Hyundai gefahren?
Ich glaube, vor 5 Tagen, wenn du unser neues YouTube-Video kennst, Ioniq 5N.
Noch nicht, okay.
Ja, okay.
Und,
aber du hast schon recht, womit du mit einem Lächeln drauf anspielst. Als Firmenwagen habe ich ihn selten. Da stehe ich dann eher auf den M4.
Du hast jetzt eben gesagt, zum Beispiel auch Hyundai i20.
Ja.
Es fällt mir gerade was ein. Also du kannst ja wahrscheinlich auch mit dem Hyundai i20 auch neue Kunden ansprechen, wie Pflegeunternehmer oder so, die irgendwie 20, 30 Fahrzeuge brauchen, wo du bisher keinen Kontakt oder keinen Zugang zu hattest, weil der i3 das irgendwie nicht erfüllt oder so. Ja. Und auch ein 1er BMW das auch nicht erfüllt.
Ja.
Und von daher ist generell spannend, weil egal, auch generell jetzt in dem BMW-Markt hast du ja wenig besondere Kunden. Mit dem besonderen Kunden meine ich Gewerbekunden, Flottenkunden, die wirklich 20, 30, 50 Fahrzeuge brauchen. Egal ob Nutzfahrzeuge oder so Kleinwagen, also egal ob Pflegeunternehmen oder Bauunternehmen, wo ich sagen muss, in der Werkstattwelt, also in unserer Welt, ist das ja mega Geschäft und ist auch extrem sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren. Aber das habt ihr mit BMW ja, hättet ihr nie abbilden können.
Ja, also man merkt, du kennst dich in dem Markt aus. Wir lieben unsere Region. Unsere Region lebt hier von einem ganz, ganz großen deutschen Hersteller und das ist nicht BMW. Mhm. Und das ist uns auch sehr bewusst. Deswegen ist es natürlich für uns auch noch viel, viel schwerer, in Fuhrparks zu kommen, die nicht abhängig sind vom Volkswagen. Und deswegen hast du das auf den Punkt gebracht, dass es nicht einfach ist, mit BMW große Fuhrparks abzudecken. Da sind eher die Privatkunden, die Leute. Und ja, auch, also wieder eine Anekdote, unsere früheren Nachbarn haben ein eigenes Pflegeunternehmen, die wollten aus Freundschaft natürlich gerne bei uns kaufen, hat aber überhaupt keinen Sinn gemacht. Jetzt haben wir eine Marke, die auch da sich super gut aufstellt, ja, ob der Zoe oder der Smart, alle werden voll elektrisch. Ein Pflegeunternehmen möchte nicht alle 2 Stunden das Auto laden, die müssen schnell zu ihren, das Pflegepersonal muss schnell zu ihren Kunden oder zu Pflegenden und da ist nichts mit Laden und da ist Zeit Geld und da stellt sich Hyundai mit einem Verbrenner in der kleinen Klasse super gut auf, obwohl da auch wieder ein Punkt ist, ich schwenke ein bisschen, weil auch beim i10 jetzt, das ist so das beliebteste Modell dafür, geht super gut mit Flotten. Aber auch da insgesamt, was ich sehr kritisch betrachte, ist die Entwicklung der UPE, also der Preisempfehlung, also die Preise, die Standardpreise von den Autos. Ich hätte jetzt vor 2 Jahren sagen können, der fängt bei unter 10.000 Euro an. Jetzt fängt er bei 15.000 Euro an. Das ist alles sehr, sehr extrem geworden, sehr teuer geworden. Aber da kannst du eben mit BMW gar nicht mithalten. Da brauchst du so Mittelklassewagen von Hyundai.
War das auch so ein Business Case, wo ihr gesagt habt, das erkennen wir, das wird passieren und deswegen gehen wir den Schritt?
Absolut.
Und auch so Transporter und sowas auch?
Ja, Transporter war ein Riesenpunkt und darauf werden wir ganz, ganz oft angesprochen. Leider ist dieses Feld bei Hyundai nicht gut bespielt zurzeit. Also wir haben den Staria. Aber
die haben auch diese Fahrzeuge auch nicht?
Ja, sie hatten mal den Transporter, sie haben jetzt den Staria, was so ein Van, so eine V-Klasse ist.
Ja, ja.
Ist super gut, kommt auch megamäßig an, gibt's auch super super Markt für, aber die Transporter werden gerade nicht produziert, soll aber kommen. Ah, okay. Würde uns extrem freuen.
Ja, weil ihr macht ja Big Business damit.
Ja, absolut.
Und du bist ja
und
allein,
bisher gar nichts.
Du bist ja allein auf in deiner WhatsApp-Kontaktliste 10 Bauunternehmen haben, die du kennst, wo du sagen kannst, hey, ab jetzt haben wir ein Angebot für euch.
Was ja,
für
richtig. Euch und was die Hälfte kostet.
Ja, stimmt.
Ja. Wäre Riesenpunkt. Also wäre nochmal ein Business Case, der auf jeden Fall interessant wäre. Ich hoffe, dass Hyundai das den Podcast hört und dann endlich anfängt, in Deutschland wieder Transporter zu verkaufen. Ja. In anderen Ländern machen sie es.
Ja. Und es ist ja auch, man muss dazu sagen, es ist halt auch deswegen so spannend, weil du hast halt häufig für größere Projekte nur einen Ansprechpartner und dann vielleicht nur 1 oder 2 oder 3 Gespräche, aber dann geht's halt auf einmal um 50 Fahrzeuge, was vorher eben selten passiert, ne, bei BMW, weil das sind immer die Geschäftsführer und das sind ihre eigenen Fahrzeuge und mal ein Fahrzeug oder wenn es mal gut läuft, dann vielleicht auch mal 3 Fahrzeuge, aber dann hört der Spaß auch auf.
Absolut. Musst du als Geschäftsführung und als Vertriebsleitung, also ich bin sehr vertriebslastig bei uns, weil wir das ganz gut aufgeteilt haben und mein Thema ist eher der Vertrieb der Fahrzeuge, musst du auch ein bisschen umdenken. Du hast ganz anders das Marketing gesteuert, du hast ganz anders deine Verkäufer gesteuert. Ich muss jetzt auch bei Hyundai eher so in die Gespräche gehen und so ein paar Impulse setzen, bei meinen Verkaufsleitern eher nicht so zu denken wie bei Mini. Ja, Ercan, wenn er Minis verkauft hat, hat er das meistens ein Stück gemacht und ich sage, Mensch, pack doch ein bisschen mehr Zeit in einen Gewerbekunden, der dir am nächsten Tag oder nach 2 Wochen Arbeit, zwar 2 Wochen Arbeit gemacht hat, aber dann gleich 30 abnimmt, ist natürlich unternehmerisch sehr viel sinnvoller.
Mhm, absolut. Jetzt hast du schon eben über Vertrieb gesprochen, Vertrieb in der Automobilbranche und jetzt bei den Vertragspartnern der Automobilhersteller, da sind wir auch ja ganz stark im Wandel. Also zum einen ist es so kenne ich das, und wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen gehabt, dass die Autohäuser früher über den Verkauf viel verdient haben und dann eine gute Marge hatten und der Service so beiläufig war, die Werkstatt. Und heutzutage verdienen die durch Handwerk Geld, durch Service und Werkstatt Geld und Verkauf läuft so beiläufig so ein bisschen. Wie siehst du das?
Ja, das ist, muss ich leider bejahen. Leider warum? Weil ich glaube, wenn du Produkte verkaufst von 6-stelligen Beträgen, also jemand 100, 120.000 Euro da hinlegt und sagt, du sagst als Unternehmer, Mensch, da habe ich jetzt eigentlich nichts dran verdient, das ist schon irgendwie komisch. Das ist auch irgendwie nicht wertschätzend den Produkten gegenüber. Ja? Also wir haben viele Mitarbeiter, die eben auch die Leidenschaft Auto teilen und sagen, am Ende verlieren wir da Geld an dem Verkauf, einfach weil wir es machen müssen, weil wir auch eine gewisse Masse drehen müssen. Und auf der anderen Seite natürlich sehr positiv, ja, du hast einen gewissen Deckungsbeitrag im Service. Das stimmt, das stimmt absolut.
Und dann haben wir noch ein Thema in der Transformation. Mercedes hat es ja vorher angekündigt gehabt, die haben ja so ein Pilotprojekt in Österreich gestartet, dass sie die Autohäuser aufkaufen und dass die Autohäuser zu Agenturen werden. Mhm. Du hast mir eben bestätigt, das ist auch bei BMW der Fall. Was passiert da?
Also bei Mercedes finde ich es erstmal super spannend, weil die haben total Mut bewiesen und waren Vorreiter und haben gestartet. Aber es ist leider ziemlich, ich glaube, gegen deren Vorstellung gelaufen. Gerade ja, kann man wieder lesen, dass Mercedes wieder die Autohäuser verkauft, wieder das Agenturgeschäft ein bisschen aufweicht, wieder Wahnsinnsrabatte gibt, damit man die Zahlen erreicht. Das ist so ein bisschen schade.
Ja, ein bisschen zurückgezogen wieder, ne?
Ja, ja. Und bei uns passiert es auch. Also bei uns wird es kommen. Bei Mini sollte man eigentlich Anfang des Jahres beginnen. Und jetzt wurde es aber auf Oktober verschoben. Also da wird es kommen. Ist das sogenannte Agenturgeschäft. Das ist nicht so, dass die unsere Häuser kaufen oder unsere Mitarbeiter übernehmen. Gott sei Dank nicht.
Das dachte ich immer, aber...
Gott sei Dank nicht. Wir sind froh, wenn wir Familienunternehmen bleiben dürfen. Und das werden wir auch bleiben. Aber das wird so der Fall sein, dass eben der Preis überall gleich ist. Und das wird auch BMW in der Zentrale sehr konservativ, sehr, sehr klar umsetzen, dass du eben in Hannover, in Braunschweig, in Hildesheim überall den gleichen Preis bezahlst. Und ich glaube, das ist, und da zerbrechen sich viele schlaue Köpfe gerade den Kopf, viele schlaue Manager gerade den Kopf. Ich glaube, das ist für uns eine Riesenchance, weil wenn der Preis überall gleich ist, dann musst du irgendwie über deine Persönlichkeit, du musst es schaffen, dass die Kunden sich mit dir identifizieren. Und hat ja auch immer einen unternehmerischen Grund, warum wir jetzt in die Richtung Social Media oder in die Richtung Personal Branding oder in die Richtung Blog Performance gehen, dass wir sagen, wir stehen für Elektromobilität, wir stehen für Performance-Fahrzeuge. Und irgendwie die Leute können sich damit identifizieren, was wir machen. Und wenn du bei Blog am Ring ein Auto kaufst, dann wirst du vielleicht auch mal auf die Rennstrecke eingeladen oder dann haben wir mal ein cooles Event. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und als Familienunternehmen eine große Chance. Aber wir haben uns auch vorher besprochen. In Hildesheim haben wir zum Beispiel die Herausforderung der Personalfindung in dem Bereich im Service. Wir haben Serviceassistentinnen, Serviceberater, wo eben auch immer mal Know-how verloren geht. Und wenn der Kunde nicht perfekt beraten wird oder mal 10-mal anrufen muss, bis man endlich jemanden am Hörer hat, dann kann man da auch natürlich schnell verlieren. Das ist eine Herausforderung.
Und vor allem, also ist ja eigentlich so ein bisschen Marketing-Grundschule, wenn Preispolitik transparent wird und überall gleich wird. Das heißt, du hast, über Pricing hast du keine Hebel mehr.
Werden die anderen Ps wichtiger.
Genau, ja. Genau. Und ja. Produktpolitik ist ja, kaufst du das auch gleich Auto, wahrscheinlich. Wenn du sagst, ich will das und das haben, dann hast du das und das. Egal ob in Hannover oder in Berlin. Und dann fallen 2 P schon raus. Ja. Und dann musst du dich eben auf den Service konzentrieren. Weil das sind dann deine letzten USPs, mit denen du sagen kannst, okay, da muss ich jetzt hervorstechen.
Oder, witzig, dein ja. Wort fällt in meine Gedanken, weil du hast in den letzten Podcasts auch viel von USP gesprochen. Wo ist dann noch der USP, wenn dir alles vorgegeben wird? Ja. Und da musst du dich halt neu erfinden.
Ja.
Ganz spannend, für uns glaube ich ganz spannend, weil wir kommen aus einer ganz anderen Zeit, haben vieles an Ideen und jetzt können wir die einbringen.
Und ihr müsst ja dann wahrscheinlich auch jetzt deutlicher diesen regionalen Touch kommunizieren, wahrscheinlich deutlicher diesen Namen Blog kommunizieren, dass da eben eure Werte gelebt werden. Aber apropos Werte, an welche 3 Gefühle vermittelt ihr mit dem Namen Blog?
Wow. Das ist eine Frage, die wir nicht vorher besprochen haben. Also eigentlich gar keine Frage vorher besprochen, aber sowas ist natürlich immer super schwer. Vielleicht darf ich noch einen Punkt kurz aufnehmen, weil mir ist die Region Hildesheim da so wichtig, weil in Braunschweig, glaube ich, nach 128 Jahren verbindet man Blog mit dem Automobil, vielleicht auch mit BMW und vielleicht langsam auch mit Hyundai. Das ist uns in Hildesheim nie gelungen, weil wir eben erst seit 2014 hier sind.
Ja.
Und das
ist 10 Jahre.
Ja, aber eine Riesenherausforderung, wirklich. Ja. Und ich glaube, da geht es darum, dass jetzt die Geschäftsführung, und das ist unsere Aufgabe, zu gucken, wie kriegt man das hin, wie integriert man sich in der Kultur und in der Region und wie kann man auch was für die Region tun, damit man gleichzeitig auch selber bekannter wird. Jetzt zu deiner Frage, wie so ein Politiker, der erstmal drumherum labert, ne? dass er Zeit hat zum Antworten. Aber ich habe nicht drüber nachgedacht bisher. Unsere Werte, die wir vermitteln wollen, also ganz klar Familienunternehmen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein Wert ist, aber für mich schon.
Okay.
Der zweite Wert ist mitarbeiterorientiert. Also wir sind immer schon als Familie ganz, ganz nah an unseren Mitarbeitern. Das ist auch das Wichtigste, was wir haben. Und das dritte ist innovativ.
Ja. Ja. Also 2 von denen stehen auch in der Leitkultur von Porsche drin.
Ja, deswegen hat das eigentlich gepasst, dass ich da hingehe.
Okay, aber wenn wir jetzt an Gefühle denken, ist das immer noch Sportlichkeit? Ist das
absolut.
Auch so dieses...
Vielleicht eine Anekdote, wenn ich dich schon wieder unterbrechen darf. Meine Mutter sagt immer den Satz, aus Tradition modern. Das fasst das eigentlich ganz cool zusammen. Aus Tradition modern, also immer in der aktuellen Zeit zu sein, aber trotzdem an seine Tradition festzuhalten. Mein Großvater war einer der ersten Rennfahrer für BMW, Rallyefahrer, so Rallye Monte Carlo, dies. Das sagen wir gar nicht so groß, weil wir
versuchen... Warum?
Das ist total cool. Wir versuchen nicht die Angeber zu sein, aber trotzdem natürlich unsere Werte zu halten.
Aber es gibt ja auch so einen gewissen Brand-Heritage und so irgendwie einen Vertrauensvorschuss, wenn man sagt, ey, schon damals in den Rennen dabei gewesen und sowas.
Nächstes Mal darf ich vielleicht bei uns einladen, dann siehst du oben bei uns in der Geschäftsführung sind ganz viele Bilder von den Rallyes. Also wir sind sehr stolz darauf, aber versuchen das nicht so in den Vordergrund die ganze Zeit zu stecken, weil du hast natürlich auch immer, und das, diese zwei Herzen sind auch immer in einer Brust, ich bin echt Fan von Ehrlichkeit und nicht alles läuft perfekt. Ja, wenn ein Kunde dreimal anruft und keiner ein Telefon kriegt und auf der anderen Seite kommunizierst du nur, du bist der schnellste, beste auf der Rennstrecke, dann passt das nicht zusammen. Also wir sind immer eher zurückhaltend zu sagen, okay, bei uns passieren auch mal Fehler, aber wir haben auch coole Sachen.
Ja, aber ich glaube, der beste Slogan dieser Podcast-Staffel, wir haben noch ein paar Folgen vor uns, aber ich glaube, aus Tradition modern ist auf jeden Fall im Rennen.
Gefällt mir auch.
Du hast eben über Service gesprochen und so das Thema Service und Callcenter, das kann man ja auch mittlerweile auch outsourcen, bald auch wahrscheinlich auch mit der KI outsourcen. Mhm. Ist KI, Digitalisierung auch bei euch ein Thema?
Ja, absolut. Also gerade auch, wenn ich was einbringen darf in Führungskreisrunden, ist KI ein großes Thema. Also ich habe jetzt die letzten zwei Führungskreisrunden auch verschiedenste Sachen vorgestellt in KI. Mhm. Ich glaube, der ganze Automobilsektor hat in der Zeit von Corona eine Digitalisierungssprung gemacht, aber schläft schon wieder ein. Mhm. Ich habe noch keinen Händler gemerkt und auch wir nicht. Entschuldigung, da verschlucke ich mich gleich bei dem Thema. der es wirklich geschafft hat, eine gute Kundenansprache übers Telefon zu schaffen. Ja, also, dass man wirklich innerhalb von dreimal klingeln jemanden dran hat, dass das auch der richtige Ansprechpartner ist. Ich habe da schon so viel versucht. Oder auch Online-Terminkalender, der sowas abnehmen könnte. Das ist alles nicht, es gibt noch nicht die perfekte Lösung, wir sind sehr dran. Mhm. Aber KI, ob im Marketing, bei Bildern kannst du ja KI schon einsetzen. Oder auch im Thema Newsletter-Marketing bin ich gerade dran zu sagen.
WhatsApp.
Ja, WhatsApp zum Beispiel. Haben wir uns noch nicht getraut. Sind wir hinterher.
Ja.
Aber da geht viel.
Ja. Achtung, Achtung, kurze Werbepause. Unsere vorherige Podcast-Folge kam richtig gut an und wir hatten über 400 Zuhörer am ersten Tag. Das war rekordverdächtig, also haben wir unsere Zusammenarbeit mit der Consulting-Team Vermögensverwaltungs AG erweitert. Unser neuer Podcast-Partner bietet als einer der größten Vermögensverwalter der Region spannende und teilweise nicht für jedermann zugängliche Anlageoptionen. Wer also sein Geld langfristig am Kapitalmarkt anlegen will, aber vielleicht selber dafür keine Zeit hat oder einfach vom Know-how von Experten profitieren möchte, kann die Consulting-Team Vermögensverwaltungs AG beauftragen und die Mannschaft um rund 33 Mitarbeitern kümmern sich vertrauenswürdig und verantwortungsbewusst um dein Geld. Ob Vermögensverwaltung, Beteiligungsmodelle oder Investmentfonds, das Consulting-Team sind die Experten und erarbeiten für jeden Kunden maßgeschneiderte Konzepte. In der Regel lohnt sich eine Vermögensverwaltung ab so 100.000, 200.000 Euro Investitionsvolumen. Seit einiger Zeit kann man allerdings mit der digitalen Vermögensverwaltung CT Direkt sowohl persönliche Beratung genießen, als auch von der digitalen Power profitieren und das ab 3.000 Euro Invest. Also quasi für jedermann. Die Vorteile dabei sind klar, keine Transaktionskosten, täglich kündbar und somit flexibel, Performance Reporting und. Für mehr Infos geht auf www.consulting-team.de. WhatsApp ist bei uns ein ganz großes Ding.
Glaube ich.
Und WhatsApp wird auch Marketing nochmal auf den Kopf stellen in den nächsten Jahren. WhatsApp ist einfach privater, schneller, näher an den Leuten dran. Und wer jetzt da durch diese Tür läuft, irgendwann schließt die Tür wieder.
Ja.
Da hat man genug WhatsApp-Unternehmen, die man abonniert hat. Aber wer jetzt innovativ ist und auch so ein bisschen revolutionär da den Weg mitmacht, der wird in den nächsten 4-5 Jahren extrem davon profitieren.
Bin ich 100% bei
dir. Habt ihr schon so einen WhatsApp-Service für die Kunden?
Ja, wir haben jetzt eine Direktnummer mit einem Chat, aber das ist lange noch nicht auf diesem Level. Ist ein riesen To-Do, ein riesen Topic bei mir, weil ich da voll bei dir bin. Manchmal darf man den Trend eben auch nicht verpennen und wenn jeder schon drüber spricht, ist es meistens schon zu spät. Also du aber siehst das bei Instagram.
Genau.
Ja, Instagram haben wir zu spät angefangen. Haben wir ein paar Follower, kriegen wir auch Aufmerksamkeit drüber, aber bei TikTok waren wir genau zum richtigen Moment.
Du kannst da wachsen bei Instagram immer noch, aber es ist dieses stetige Wachsen.
Ja.
Dieses exponentielle Wachsen geht nur am Anfang, wenn du diesen Trend mitnimmst.
Richtig.
Und das hast du bei WhatsApp gerade. Und mit WhatsApp Marketing starten wir jetzt gerade, auch für die Werkstatt übrigens. Und aber für WhatsApp an sich als Tool zu benutzen, für Kundenkommunikation. Du musst dir vorstellen, wir haben vor allem bei der jüngeren Generation. Die jüngere Generation hat eine Charakteristik in der Kommunikation. Die mögen diese frontale Kommunikation nicht. Also die wollen nicht direkt mit dem Serviceberater sprechen und den Preis sich anhören und dann sagen ja, nein. Die wollen selber entscheiden, wann und wie sie antworten. Deswegen bevorzugen sie, wir rufen an, die gehen nicht ran. Wir schreiben eine WhatsApp, die antworten 2 Minuten später.
Mhm.
Dann merken wir einfach, die wollen auf der Plattform kommunizieren. Die wollen da bleiben. Weil da können sie selber entscheiden, wann sie antworten, wie sie antworten. können mal einen Freund fragen, was er davon hält, oder sind vielleicht auch gerade im Meeting und können dann kurz Ja sagen, weil sie ans Telefon nicht rangehen können. Da merken wir einfach, dass wir viele Kommunikationsstörfaktoren lösen mit WhatsApp.
Merkst du das nicht bei dir selber auch? Also ich bin so jemand, ich telefoniere unglaublich viel und ich bin so froh, wenn ich mal nicht telefonieren muss.
Ja.
Und ich bin, ich habe immer schon einen Knall gekriegt bei Sprachnachrichten, weil wenn du im Meeting sitzt, kannst du dir eine Sprachnachricht schwer anhören. Aber langsam fange ich damit selbst an, weil einfach diese schnelle Kommunikation, dieses, ich kann, wenn ich mal gerade auf der Autobahn bin, dann sollte man sein Handy natürlich nicht in die Hand nehmen, aber dann, ich kann mal irgendwann schnell antworten, wenn ich auf dem Sofa bin und muss nicht geradeaus sitzen. Und das ist ein Trend und den muss man erkennen, gar keine Frage.
Und Sprachnachrichten mittlerweile mal zwei.
Mal, ich bin noch bei anderthalb, weil ich spreche selber so schnell, sonst verstehe ich nichts.
Über Hyundai haben wir auch gesprochen, KI, ach, und Hildesheim. Und Hildesheim habt ihr gerade Schwierigkeiten in der Personalsuche?
Nicht als ganzes Unternehmen tatsächlich. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir einen super, super Kern haben in der Mitarbeiterschaft. Also ob Betriebsleiter, ob Funktionen in der Dispo und sowas, langjährig und ganz, ganz, also kannst du nur darauf stolz sein, die halten uns den Laden zusammen und Verkauf ist, glaube ich, der am kürzesten da ist, schon 7 Jahre da. Also nee, grundsätzlich kein Problem, aber im Service merken wir schon die Konkurrenz der ein bisschen größeren Stadt in der Nähe, die ich nicht aussprechen kann, weil als Hildesheimer ist es schon schwer und als Braunschweiger sagt man nur 95+1. Mhm. Aber das ist schon schwierig. Das ist schon wirklich schwierig, da jemanden zu bekommen, der auch lange bleibt in so Funktionen, die relativ viel Fluktuation haben. Und man muss immer sagen, die Serviceassistentin, also die Damen, die vorne dich empfangen, die sind ja eigentlich die wichtigsten Mitarbeiter für den Kunden, weil die sprechen zuerst zum Kunden. Die müssen rüberbringen, wie wir positioniert sind. Die müssen auch mal das ein oder andere Fachliche, du wirst das selber kennen, wenn sie bei euch in eine Werkstatt reinkommen, dann kann die vorne nicht einfach sagen, hör, dein Auto wird irgendwann fertig, weiß nicht wann. Dann bist du gleich halt, hast du gleich ein Problem.
Ja, kurz eine Anekdote dazu. Professor Dr. Jack Nasher, der ist Verhandlungspsychologe an der Munich Business School in München. Und der sagt immer, es gibt einen Unterschied zwischen Kompetenz und der wahrgenommenen Kompetenz. Wenn ich jetzt fragen würde, ist dein Zahnarzt gut? Würdest du sagen, ja. Und dann würde ich sagen, warum? Dann würdest du sagen, ja, es tut nicht weh, er redet mit mir, er nimmt sich Zeit für mich. Aber vielleicht nimmt er sich auch Zeit, weil er sonst keinen Kunden hat oder keinen Patienten hat. Das weiß er ja gar nicht. Also die tatsächliche Kompetenz, die echte Kompetenz, die kannst du oft gar nicht beurteilen, weil da Technik dahinter steckt. Aber die wahrgenommene Kompetenz ist, hat er mit mir geredet, hat er mir Wasser angeboten, kann ich dort meine Zähne putzen? Und so ist es auch oft auch im Service, finde ich, auch vor allem auch in der Automobilbranche. Die echte Kompetenz, die unsere Monteure, Meister, Mechaniker haben, die an den Kunden zu bringen, das geht sowieso nicht, weil der Kunde hat gar nicht das Verständnis dafür. Wir haben eine asymmetrische Informationsverteilung. Der Mechaniker weiß viel mehr als der Kunde. Deswegen können die sich gar nicht verstehen. Aber die Schnittstelle dazwischen, der Serviceberater oder die Serviceassistentin, die erklärt das. Und sogar wenn die es gar nicht 100% fachlich genau erklärt, aber sich die Zeit dafür nimmt oder einen Kaffee anbietet oder mal fragt, wie es einem geht oder sich daran zurückerinnert und sagt, wie war eigentlich dein Urlaub in Brasilien und so. Und das ist so die wahrgenommene Kompetenz. Und das muss man erstmal wissen, dass das so eine entscheidende Rolle spielt, finde ich.
Ja, und da kann ich nur appellieren, dass Führungskräfte eben immer denken, ey, wer ist das Sprachrohr, wer ist das, was der Kunde sieht. Und wenn du Entscheidungen triffst im Raum oben, im schönen Meetingraum, dann muss die Entscheidung als allererstes derjenige verstehen, der mit dem Kunden spricht. Und das ist auch so diese Asymmetrie zwischen Image und, also von außen wahrgenommenem Image und von innen der Identität eines Unternehmens. Ja, absolut. Also wir versuchen jetzt durch verschiedenste Ansätze es zu schaffen, dass eben auch unsere Mitarbeiter sich mit uns identifizieren, dass sie auch cool finden, was wir machen, dass die auch sagen, okay, wir sind Contentgeber, wir zeigen, dass wir was können, dass wir wirklich ein Auto noch super sicher reparieren können und du wirklich, also ich sage immer gerne, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dass du wirklich sagst, wir sind kompetent in dem Thema, aber es müssen halt auch die Sprachrohre zum Kunden das zeigen, dass wir
das muss vermitteln können.
Richtig.
Und also ein perfektes Beispiel dazu ist eigentlich mein Vater. Mein Vater schraubt seit dem Mercedes und also er schraubt seit 45 Jahren und der löst, also wir haben teilweise andere Werkstätten, die dann bei ihm anfragen und sagen, wir haben Probleme mit dem Motor, wir würden es gerne ausbauen, zu dir bringen, kannst du reparieren, dann bauen wir es wieder ein. Und aber es ist immer ein, also es war trotzdem ein Riesenerfolg, aber es ist immer ein zwei, drei Mann Betrieb geblieben. Warum? Weil das, was er dort wusste und gemacht hat, das wurde nie nach außen kommuniziert. Das wurde auch nie dem Kunden richtig erklärt. Und also welche schwierigen Probleme, wofür man echt viel Know-how, echt viel Expertise braucht. Das aber war technisch top, aber nicht kommuniziert. Mhm. Deswegen, und wenn es keiner weiß, dann bringt sie auch nichts.
Ja, witzig, weil es gibt einen anderen BMW-Händler, den Namen nenne ich natürlich nicht. Der hat uns auch mal so ein paar Probleme auf den Hof gestellt und wir haben den für sie gelöst. Ja. Und dann denkst du manchmal, oh, wenn das jeder wüsste, wie gut wir da eigentlich sind. Ja. Aber ich glaube auch bei deinem Vater, weißt du, manchmal rechnet sich das auch besser und manchmal muss man auch dabei bleiben zu sagen, hey komm, ich bin bei meinen Leisten und ich mache das, auf was ich gut kann und nur dann kann ich das gewährleisten. Ich merke, umso größer wir werden, ja, also es gibt sicherlich Mitarbeiter, die mich so selten sehen, dass sie sagen, boah, der macht da ja nur Instagram.
Ja.
So, die sehen gar nicht, was du dahinter alles machst. Ja. Weil es einfach, umso größer du wirst, so viel schwerer es wird, deine Identität, deine Positionierung, deine Gedanken zu teilen und in die Vier einzufahren, mit deinen Leuten zu reden und. Das sind Herausforderungen.
Ja. Profitabilität statt Wachstum, würdest du mir zustimmen?
Ja. Profitabilität geht im Autobereich, aber zurzeit nur über Wachstum. Also wären wir nicht so groß, wäre es sicherlich schwerer im Markt.
Das ist interessant, was du sagst. Das heißt, ihr seid bisher immer gewachsen, nicht indem ihr neue Standorte selber gegründet habt, sondern ihr habt dann dazugekauft, also M&As quasi betrieben.
Ja. Weil der Markt natürlich also wir sind zwar der älteste BMW-Händler weltweit, aber trotzdem ist der Markt dann irgendwann... Ja,
stopp, das sagst du einfach so, ne? Aber ihr seid der älteste BMW-Händler weltweit.
Ja, ich sag ja, ich versuche nicht anzugeben, aber das macht uns natürlich schon stolz. Also ja, wir sind, dadurch, dass wir in Deutschland sind, hast du schon eine große Chance, lange BMW-Händler zu sein. Und wir waren einer der frühen, aber die noch früher waren, die gibt's nicht mehr. Also ja, wir sind der älteste BMW-Händler weltweit.
Gegründet im Jahr 1800?
95 plus 1. Ja, richtig.
Okay, krass. Mhm. Und nimmst du das auch mit in deinen Arbeitsalltag und sagst, hey, dementsprechend denke ich auch und dementsprechend sind wir auch bei manchen Themen eher ja souveräner, stabiler, sicherer unterwegs, weil wir einfach diese Heritage und diese Geschichte haben?
Selten. Bei den meisten Themen nicht, weil du musst dich sehr, sehr, sehr marktorientiert benehmen im Automobilhandel, um gut zu sein. Aber wir sind einerseits stolz, andererseits hat das natürlich auch was mit deinem Namen zu tun. Also du bist ganz gut vernetzt und viele Leute kennen dich. Aber es wird auch nicht immer nur positiv gesehen, weil du bist natürlich auch schnell mal so eingeschlafenes Unternehmen. Das wollen wir absolut nicht sein, aber ich sehe Riesenvorteile. Ist auch eine Sache, die mich sehr stolz macht, dass meine Mutter noch im Unternehmen ist. Die ist zum Beispiel viel, viel besser in so Bankthemen. Ja, das geht nur über Erfahrung. Und du bist mit deinen Banken und mit deinen Kreditlinien und all sowas nur super gut, wenn du da ganz, ganz viel Tradition hast. Wenn du schon seit Jahren gut wirtschaftest, nie irgendwas nicht gezahlt hast, dann hast du natürlich einen Vertrauensvorschuss und ganz andere Zinsen und diese Liquiditätsplanung, die daran zusammenhängen. Das sind Sachen, die heutzutage unabdinglich sind, dass das richtig gut läuft. Und umso mehr Vergangenheit du hast, die positiv aussieht, desto besser.
Und apropos Banken und Kapital, ihr investiert ja auch viel Geld, jetzt auch in Hildesheim, aber auch an anderen Standorten und ihr baut auch gerade, das habe ich bei Instagram bei dir gesehen, ein Gebrauchtwagenzentrum. Das ist ja ein Schritt, den ihr zum ersten Mal macht. Also plötzlich so ein BMW-Vertragshändler, der eigentlich dafür bekannt ist, Neuwagen zu vertreiben, baut jetzt ein Gebrauchtwagenzentrum. Was passiert da? Was sind die Hintergründe?
Also erstens war es uns in Hildesheim immer ganz wichtig. Wir hatten da das Glück, ein großes Grundstück zu haben. Und da haben wir eben dann investiert und sehen auch für Hyundai einfach, sehen diesen Markt. Ich glaube, Hildesheim muss richtig bespielt werden. Ist schwerer als Braunschweig manchmal. Aber wir wollen uns nach vorne bewegen. Und das wollen wir auch unseren Herstellern sagen. Zum Thema Gebrauchtwagen. Also in Corona war eine wichtige Entwicklung, dass der Gebrauchtwagenbereich wieder Deckungsbeitrag abgeworfen hat durch die schlechte Lieferbarkeit von Neuwagen. Das ist bei BMW tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Also du kriegst ziemlich schnell deinen Neuwagen. Aber du merkst, dass der Markt an Gebrauchtwagen wächst. Das ist komisch, weil man eigentlich sagt, Neuzulassungen gehen eher runter oder nur ganz klein wenig hoch. Aber du merkst, das ist ein spannendes Feld. Du musst da nur unglaublich professionell aufgestellt sein. Also wir haben jetzt so um die 300, 350 Gebrauchtwagen immer vor Ort. Und wir mieten schon vom Nachbarhändler Platz. Also erstmal Platzthema. Und zweitens, wenn du ein Auto bei Mobile suchst, dann brauchst du Bilder dazu. Wenn du keine Bilder kriegst, dann ist das Auto sofort uninteressant. Und wir haben es nicht geschafft, dass wir 90% unserer Autos bebildert in mobile.de reingekriegt haben. Mhm. Das geht nur, wenn du eine gute Aufbereitung hast, wenn du einen klaren Prozessschritte hast, wenn du gute Leute hast. Und dem musst du halt eben auch einfach Raum geben, also einfach Quadratmeter. Es geht einfach wirklich um Platz. Und ja, da haben wir jetzt 1,8 Millionen Euro in die Hand genommen, weil zurzeit Grundstücke und so waren und sind nicht so günstig. Geld ist nicht so günstig. Aber wir sehen da Zukunft und sonst wäre ich, glaube ich,
auch nicht zurück.
Zum Teil.
Okay.
Aber größerer Teil als Kredit.
Okay. Ja. Okay. Und den Schritt macht man, weil man vielleicht auch im Zuge dessen wegen des Agenturmodells dabei kommt, oder hat das damit nichts zu tun?
Gesamtentwicklung ja, und du bringst es ganz gut an. Also klar ist auch Unabhängigkeit immer gut,
ja,
vom Hersteller unabhängig. Dadurch gehen wir noch zu einem anderen Hersteller, und wenn du in den Bereichen Service und Gebrauchtwagen gut bist, dann bist du halt sehr unabhängig von deinem Hersteller. Weil die Autos kommen ja sowieso. Also die kommen aus dem Leasing zurück, ein Großteil. Aber du kannst natürlich auch zukaufen. Und wenn du den Markt gut kennst, dann hast du da nochmal ein Standbein.
Und investierst du selber auch nochmal irgendwie in andere Firmen oder Immobilien? Oder was machst du so?
Privat bin ich, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Mit 31 haben es manche weiter geschafft, aber ich bin da sehr konservativ.
Understatement.
Ich bin da sehr konservativ. Ja, ich interessiere mich für Immobilien, auch andere Investments, aber jetzt nicht im großen Stil.
Okay. Okay, und aber was halt auch so eine Strategie von dir ist, ist ja auch so ein bisschen Influencer-Marketing, aber nicht so eingekauft, sondern eher so kooperativ. Wir haben eben über unsere Podcast-Zuhörer, sind zu alt dafür, wir werden die nicht kennen, aber wir haben eben über Capital Bra gesprochen. Und aber die Kinder vielleicht werden es kennen, werden ihn kennen. Und das machst du auch aus einem bestimmten Grund. Warum machst du das?
Ja, tatsächlich habe ich noch nie für einen Influencer bezahlt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen.
Denkt man manchmal gar nicht, weil echt hochkarätige Leute bei dir sind.
Ja, freue ich mich auch sehr drüber und muss auch sagen, ich lerne da viele gute Leute kennen. Also es sind Leute, die wirklich arbeiten. Man hat ja manchmal bei Influencern nicht so das Gefühl, aber wir kommen alle aus dem Bereich, die wissen, was es heißt, zu schneiden, zu drehen, zu planen, all sowas. Und da habe ich ganz, ganz tolle Kontakte gemacht. Und warum mache ich das? Also erstmal haben wir angefangen mit Personal Branding, womit du dich besser auskennst als ich. Aber ja, einfach
bist auch schon ganz gut dabei.
einfach, weil wir gesagt haben, du musst, und das fast eigentlich alles, was wir heute schon gesagt haben, zusammen. Du musst ein Bild darstellen. Du musst dem Kunden sagen, oder du sagst oft den Satz, Menschen folgen Menschen. Ich finde, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich identifiziert, dass einer vorausgeht und sagt, dafür stehe ich. Und dann durch private Kontakte, Leidenschaft zu Fußball, Leidenschaft zu hier Eintracht Hildesheim, wir sind gerade in Gesprächen, Leidenschaft zu Sport, sind Kontakte entstanden in diesem Sportbereich.
Zu
Profis, und die haben dann wiederum Kontakte zu Rappern, und ich habe immer gesagt, pass auf Leute, ich kann das und das, ich war sehr ehrlich, ja. Manche denken, ja, du kriegst ein Auto geschenkt, kriegst du bei mir nicht, sondern du kriegst einfach einen super guten Deal, und ich schreibe in keinen Vertrag, dafür musst du mich dreimal posten, und das merken die und das schätzen die auch sehr wert, dass ich nicht derjenige bin, komm, wir machen hier noch ein Bild und bitte verlink das und das, sondern das kommt von alleine, ich sag, eine Hand wäscht die andere, und das merkst du extrem, weil die auch merken, du bist nicht so, in unserer Sprache würden wir sagen, famegeil. Also ich bin nicht daran interessiert, irgendwie einen Namen in die Runde zu schmeißen. Ich kenne Capital Bra.
Das macht es sympathischer, ja.
Und so werde ich halt eben auch mal von denen privat eingeladen. Und dann entstehen natürlich ganz andere Netzwerke als anders. Es gibt Influencer und Influencer. Ich glaube, für eine Generation und Unternehmer ist eher so ein hoher Politiker, der bei uns ein Auto fährt, wichtiger. Ja. Aber so ein Capital Bra geht eben zu diesen Kindern und sagt, ey, Capi hat gerade bei Luca ein Auto oder zwei Autos abgeholt. Und dann sagt der Vater, ja, Mensch, krass, die machen ja irgendwie eine coole Entwicklung. Ja. Und von Trash-TV bis zum Fußballer ist alles dabei. Und wenn Eintracht Braunschweig, oh Gott, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, aber von VW gesponsert wird, aber BMWs fährt, das macht mich natürlich auch selber. Das macht mich natürlich auch selber ein bisschen stolz.
Stark.
Ja, das ist böse. Nein. Also, und da möchte ich auch ganz, ganz fest sagen, wir haben das in unserem Vorgespräch gesagt, wir sind extrem stolz, in so einer Region von VW zu leben, weil wenn es zum Beispiel so großen Hersteller, VW, Salzgitter AG, all diese großen hier in der Region nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut. Ja, also wir sehen das überhaupt nicht als Konkurrenz, sondern freuen uns, hier in der Region zusammenzuarbeiten.
Braunschweig ist auch sehr wirtschaftsstark, ne?
Unglaublich. Also auch durch VW, aber wir haben natürlich tolle, große Unternehmer.
Auch viele so Hidden Champions, so New Yorker oder so.
Ja, ja. New Yorker würde ich schon gar nicht als Hidden beschreiben, weil die kennt ja fast jeder, aber dass er in Braunschweig sitzt, weiß keiner.
Genau. Ja. Oder Fun Fact übrigens zu New Yorker, die sind der größte Offline-Store-Händler der Welt. Das sind die einzigen, die gesagt haben, nein, kein Digitalisierung, Online. Wir machen jetzt offline und das ist unser USP. Und das haben die durchgezogen, es klappt.
Ja, Wahnsinn. Ein toller Unternehmer. Mag man hören, was man will, aber ich finde, das ist ein brutaler Unternehmer, der so viel für die Region macht. Ja. Und ich finde, die deutsche Entwicklung, und wenn ihr dann so die Talkshows heutzutage sieht, dass man viel den ganz großen Unternehmern, da zähle ich mich jetzt nicht zu, sondern wirklich diesen New Yorkers dieser Welt, das Leben gar nicht so einfach macht in Deutschland, bin ich stolz darauf, dass so jemand zum Beispiel in Braunschweig leben bleibt, Steuern für uns zahlt und auch ganz, ganz viel Soziales macht. Und da gibt's New Yorker, da gibt's Jägermeister, da gibt's Kroschke, da gibt's unglaubliche Unternehmen, die unsere Region stärken, aber auch in Hildesheim.
Ja. Ich habe noch eine Frage im Kopf, und zwar, jetzt hast du ja eben angesprochen, so ein bisschen die Community der Influencer und Sportler, und auf der anderen Seite sind aber auch die Geschäftsführer, auch BMW-Fahrer. Das sind ja so zwei verschiedene Communities. Aus Marketing-Sicht jetzt, wie passen die zusammen, frage ich mich. Also, wie kann es sein, dass es solche Parallelgesellschaften, Parallel-Communities gibt, die aber das gleiche Produkt geil finden?
Ja, also schließt das eine Marketing den anderen immer aus, ne? Du musst halt alle ansprechen, und wenn der eine nicht interessiert, der guckt sich's halt auch nicht an. Also das heißt, also ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber
vielleicht konkreter. Ja. Also meinst du nicht, es würde andere abschrecken, wenn man sagt, hier zum Beispiel Capital Bra fährt ein BMW?
Okay, verstanden. Ja, absolut. Passiert vielleicht auch. Aber stehe ich gerade. Also weil die Menschen, mit denen wir kommunizieren, die finden wir auch irgendwie gut. Und jeder sucht da seine Nische. Und natürlich, wenn wir jetzt speziell auf Capital Bra, der steht nicht nur für gute Sachen.
Ja.
Das weiß ich auch. Aber den hören halt auch 5 Millionen. Und wenn du nicht mit dem heutigen Zeitgeist, also meine Freunde hören den.
Ja.
Jetzt seine neuesten Alben vielleicht nicht, aber vor 2 Jahren hatte jeder den im Auto.
Ich habe auch gehört.
Vor 2 Jahren. Ja, ich auch. Also ich fand ihn auch cool in der Zeit, ja, gar keine Frage. Aber natürlich steht er auch für Werte, die nicht unbedingt für uns stehen. Aber ist es unsere Verantwortung, da so doll drauf zu achten? Ja, ich glaube schon, für große Industrieunternehmen als Vorbildfunktion ja. Ich glaube, viele Unternehmer finden es zum Beispiel cool, dass die Eintracht-Spieler in Braunschweig, aber auch andere Fußballspieler der Region oder Handballspieler unsere Autos fahren. Meine Freunde und ich finden es ehrlich gesagt cool, dass Capital Bra unser Auto fährt. Muss ich jetzt alles gut finden, was er macht? Nee.
Ja.
Und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Kunden, der sagt, der Not kümmert sich. Dir. Ja, du, ich habe zum Beispiel dem einen, das ist jetzt auch sehr privat.
Ich liebe diese Geschichten.
Erzähl. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung, kann man mich auch zitieren. Ich habe zum Beispiel mal den Fußballern, da ist eine klare, die meisten verstehen ja gar nicht, was da alles hintersteckt. Die zahlen trotzdem ihr Auto und müssen viel Geld dafür ausgeben. Aber ich habe bei den Fußballern so die Tradition, dass ich immer einen Koffer von BMW dazu schenke. Weiß aber jemand, ob ich den jetzt total schenke oder nicht oder ob das im Deal mit drin ist, das weiß doch keiner. Aber natürlich habe ich auch mal Kommentare, ja, beim Fußballer schenkst du einen Koffer hinterher, aber bei mir, ich kaufe auch einen Einser bei dir und du schenkst keinen Koffer. Die Hintergründe versteht aber kaum jemand, der nicht mittendrin ist.
Wobei aber jemand, der ein bisschen Wirtschaft versteht und ein bisschen Marketing versteht, der da kommt nicht mal die Frage auf.
Aber du meintest ja, kommt mal was Kritisches? Ja, klar.
Ja,
klar, aber damit muss man leben, glaube ich. Ich stehe dazu und ich finde, das macht Spaß. Und was mich ganz doll freut, ist eben unser Team, was dahinter steht, und unsere Leute, die sich darüber motivieren, wenn ein Bicakcic, unser Fußballspieler, der ja schon durch die erste Liga durchgegangen ist, kommt und ein Aufbereiter bei uns kommt und holt sich ein Autogramm, da freue ich mich wie ein Kind. Mich freut nicht das Auto, was wir verkauft haben, sondern mich freut, dass unsere Jungs, ja, das letzte Video von Capital Bra, was er geschickt hat, war an das Team.
Aber das ist auch der Grund, warum die Leute auch gerne dann bei dir arbeiten wollen.
Ich hoffe es, dass wir mehr und mehr dahin kommen. Nicht alle. Wir sind da sehr, sehr klar.
Aber auch eine wichtige Aussage, ne? Ich war vor einem halben Jahr war ich auf einer Konferenz, da war der Personalvorstand der Continental AG da und er meinte, wir haben eine Transformation und wir werden Menschen mitnehmen, aber wir werden definitiv nicht alle mitnehmen. Auch ein ganz klares Statement. Und diejenigen, die mitgehen wollen, kommen mit, und die nicht mitgehen wollen, dann ist es so. Dann bleiben die auch hier.
Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist eine positive Entwicklung, und die sehe ich bei uns. Dass manche Entscheidungen nicht mittragen oder nicht richtig finden, das wird immer passieren. Ja, aber ich kann nur mein Bestes geben, mehr geht nicht.
Aber apropos Entwicklung, was ist denn für dich Erfolg? Was heißt für dich Erfolg?
Also vielleicht den Zusammenhang gerade zu vorhin. Ich glaube, was mich auch stolz macht, ist, wir sind nie nur ich oder wir sind nie nur meine Mutter.
Hört man ja raus.
Und so dieses Führungsteam, was dann auch weitergibt, und Online-Shop. Ist der Chef vom Online-Shop, ist mein Teilevertrieb-Mitarbeiter. Chris, der macht das und das läuft ohne Ende. Es läuft nicht meinetwegen.
Ja.
Ich kann nur so Impulse geben. Aber nochmal deine Frage.
Ja, aber schöne Grüße an Chris.
Ja, schöne Grüße an Chris.
Meine Frage war, wie definierst du Erfolg?
Boah, super Frage, gibt nie die richtige Antwort. Erfolg ist für mich ganz, ganz vielseitig, ganz, ganz schwierig zu definieren. Ich für mich mache den Erfolg oder definiere meinen Erfolg darüber, dass ich zu Hause lächeln kann, dass meine Mitarbeiter mitziehen, Bock haben auf das Gleiche, auf was ich Bock habe. Und wenn das dann noch unternehmerischen Erfolg mitbringt, dann ist für mich Happy Life. Mhm. Also wirklich diese innere Ausgeglichenheit zu sagen, man ist auf dem richtigen Weg. Weil mal ein Jahr gut zu machen oder so, das ist nicht erfolgreich. Also eine Entwicklung zu sehen, dass man weiterhin, und das für mich ist Nachhaltigkeit Erfolg. Nachhaltigkeit ist für mich Erfolg und Nachhaltigkeit wird in Deutschland nur noch mit Greenwashing definiert, ist für mich nicht nachhaltig. Nachhaltig heißt, ich achte auf meine Umwelt, ich achte auf das Soziale, aber ich achte auch auf die ökonomische Entwicklung. Das heißt, wenn wir in 3 Jahren keinen Gewinn mehr machen, dann verlieren halt auch 270 Leute ihren Arbeitsplatz. Das ist für mich nicht nachhaltig. Nur weil ich einen Bienenstock auf dem Dach habe, war ich dann kein guter Unternehmer. Mhm. Also ja, schwer zu definieren in einem Satz, aber das ist, diese Zufriedenheit des gesamten Teams ist, glaube ich. Also
die langfristige Zufriedenheit, ne?
Ja, das ist, glaube ich, Erfolg. Mhm.
Und sag mal, wenn du jetzt so an innovativen Projekten arbeitest, wie jetzt ein Online-Shop und sowas, gibt es Unternehmen, wo du hinschaust und sagst, so, die machen das richtig gut, in der Richtung müssen wir fahren? Also zum einem Beispiel, es gibt die Auto-1-Gruppe, jetzt aus unserer Automobilwirtschaft, ein Startup-Welt mal kombiniert. Und die haben es ja geschafft, dass man innerhalb von 4 Minuten sein Auto verkaufen kann. Mhm. Mit wirkaufendeinauto.de. Das gab es ja vorher auch schon in anderen Ländern, aber die haben es nach Deutschland gebracht. Und die Firma ist 1 Milliarde wert. Und das irgendwie in, ich glaube, 10, 12 Jahren oder so. Dafür würden konservative Unternehmen sie 8 Generationen brauchen.
Wahrscheinlich nie schaffen.
Meistens. Ja, oder so. Gibt es so in der Startup-Welt oder gibt es irgendwie in Amerika, Apple, Google oder so eine Firma, wo du sagst, die machen das richtig? Da können wir mal von lernen.
Ja, also ich bin jetzt nicht derjenige, ehrlich gesagt, ich gucke viel zu selten wahrscheinlich in die Automobilwelt. Ich versuche so aus allem, was ich gut finde, was zu nehmen. Ich hatte ein längeres Gespräch mit dem Deutschlandchef im Aftersales, also im Servicebereich von BMW, und der geht halt auch zu Amazon, der geht halt auch dahin. Und ich hatte mal eine Schwierigkeit mit einem Marketingleiter bei BMW, der so ein Bild gezeigt hat, da ist Apple jetzt, da wollen wir in 10 Jahren sein. Ja, dann ist Apple aber auch 10 Jahre weiter. Und wahrscheinlich nicht nur 10, sondern 20. Also ich gucke mir gern was ab und versuche das nochmal besser zu machen, aber das aus jeder verschiedenen Branche. Also im Automobilbereich ist es dann eher so ein Daniel Abt, so ein JP Performance, der eben...
Das sind dann diese Personenmarken, wo du sagst, hey, die haben genau. Personal Branding geschafft und das könnte auch für uns relevant sein.
Richtig, in dem Bereich orientiere ich mich sogar viel mehr an der Automobilindustrie als in anderen Sachen. Sonst versuche ich echt ein bisschen abzugucken in einfach jedem Unternehmen, was mir gefällt. Ja.
Und da bist du auch zum Beispiel auch im Austausch mit Konstantin Buschmann, ne?
Ja, gut, also witzig, dass du es ansprichst. Ich hatte es kurz angedeutet. Ich will auch das nicht zu hoch aufhängen, aber ich bin großer Fan von jedem, der so seine Idee einfach präsentiert. Ob sie schlecht ist oder nicht, ist doch vollkommen egal, sondern der mutig genug ist zu sagen, ich versuch's mal. Und der Konstantin, also Brabus, macht das meiner Meinung nach klasse. Ich finde Ab gut, ich finde Brabus gut und Brabus hat einfach Produkte, die emotionalisieren und die gehen auch mutig in verschiedene Sachen des Social Media oder der innovativen Ansätze. Und da kam mal ein Kontakt zustande und ich denke, da wird auch ein bisschen was von unserer Seite aus kommen, was vielleicht auch dem einen oder anderen konservativen Hersteller gar nicht so gefallen wird. Also ich weiß nicht, wie BMW reagiert, wenn ich plötzlich einen Brabus poste, aber ich finde, die machen mindestens genauso gute Arbeit, auch wenn ich nichts daran verdiene. Ich hatte jetzt letztens ein Auto, was nicht fertig lackiert war, wo ich irgendwie gesagt habe, ey, das zeige ich jetzt mal auf Social Media, weil es gibt nicht nur Gutes bei Hyundai, es gibt nicht nur Gutes bei BMW. Mhm. Und ich glaube, das macht einen...
Das macht es authentischer und echter, ne? Ja, und aber das ist auch ein starkes Signal.
Es haben auch viele gesagt, ich soll nicht in einen Podcast gehen, weil da kann man sich auch verquatschen. Bin aber am stolzesten auf die Sachen, wo man sich verquatscht und dann daraus lernt. Also ich glaube, so sollte man das sehen.
Ja, sehr cool. Ja. ist auch ein starkes Signal für die Branche, finde ich, dass du so offen und auch positiv Abt und Brabus und so erwähnst. Und wenn man jetzt so mitbekommt, hey, Block, Abt, Brabus und das sind irgendwie alles eine Community und keiner hat diese Ellbogen-Mentalität, das ist ja dann Gewinn für die ganze Branche. Und das brauchen wir ja jetzt auch, weil wir stehen... auch im Wettbewerb international, wir als Deutsche.
Riesenpunkt. Also erstens würde ich mich leider in der Community noch lange nicht auf die Ebene von Abt und Brabus setzen.
Da kannst hingehen.
Meine Leute sagen das auch im Marketing und das freut mich, dass sie einfach daran glauben. Ja. Das finde ich klasse.
Ich glaube auch daran.
Okay, machen wir. Zusammen, okay? Dann machen wir in 10 Jahren den Podcast. Aber, okay.
Dann gemeinsam. Dann sitzt hier noch, Konstantin noch hier.
Okay, alle auf einer Ebene. Ja, also ich glaube, daran geht gar nichts mehr vorbei. Ich glaube, dass auch deutsche Hersteller das komplett verpasst haben, die Eintrittsbarrieren in den Markt für so einen Tesla ein bisschen schwerer zu machen, weil man einfach zu arrogant war, zusammenzuarbeiten. Weil alle gesagt haben, wir sind selber die Besten und wir wollen bloß nichts zusammen machen. Ich denke da an das Beispiel Carsharing. Ja. Wir haben alle gesagt, okay, das könnte eine Entwicklung werden. Wir haben Drive Now gemacht als BMW. Mercedes hat ein eigenes, jetzt sind die zusammengegangen, weil sie gemerkt haben, 27% ihrer, also ihre Auslastung hatten sie nur. Gebraucht hätten sie 80%. So kenne ich die Zahlen. Ja, ist nicht fundiert, aber so kenne ich die Zahlen. Und jetzt sind sie zusammengelegt und merken, nur so wird es erfolgreich. Jetzt kommen Player wie Tesla, die viel einfacher auf Kundenbedürfnisse zugehen können, weil die eben vom Crash, also die bauen sich nur auf Kundenbedürfnisse, bringen das perfekte Auto, haben aber ganz viel Struktur dahinter noch nicht. Mhm. Also wenn du dann in Service gehst, bist du sofort unzufrieden. Aber wir müssen versuchen, eben gute Leute zusammenzubringen und dann kommt das Beste raus.
Sag mal, gibt es Menschen, wo du sagst, dieser Mensch inspiriert mich und oder ist irgendwie auch mein Berater, meine Beraterin, wenn ich Fragen habe, mein Sparringspartner, ist das deine Mutter vielleicht oder?
Ich find's mega, dass du darauf zugehst, weil in der Vorbereitung, also ehrlich gesagt, in der Fahrt hierher habe ich gedacht, Mensch, vielleicht kommt so eine Frage wie, wer war dein Mentor?
Und ja, genau, Mentor. Wer war dein Mentor?
Ich würde sagen, ich habe keinen Mentor. Echt? Also ich sag das mit einem weinenden Auge, weil ich fände sowas super gut.
Ich habe davon gelebt, muss ich sagen.
Ja, glaube ich. Ich höre auch einfach ganz, ganz viele Geschichten, die eben darauf aufbauen, dass ich erfolgreich geworden bin mit meinem Mentor und ich hatte den nicht. Natürlich würde ich sagen, sind es mehrere Personen. Ja? Ob ein Unternehmer, wo ich mal arbeiten durfte in London. Ganz klar meine Mutter, großes Vorbild, wie sie das gemacht hat. Und ganz klar auch mein Großvater, der vor kurzem von uns gegangen ist. Weil
mein Beileid.
Danke dir. So ist leider das Leben, aber er hat mir unglaublich viel mitgegeben.
Was zum Beispiel konkret? Kannst du mal so?
Konkret, ehrlich gesagt, Gentleman sein. Also wirklich diese alten Tugenden, ja, die sind einfach cool und die helfen dir nicht nur im Privatleben bei einem Date früher weiter, sondern die helfen dir eben auch im Unternehmerischen weiter, ja. Wenn du weißt, wie man sich zu benehmen hat, ist das ganz, ganz wichtig. Und meine Mutter hat es mit meinem Großvater ganz, ganz schwierig gehabt. Also der, eine Frau im Familienunternehmen, der hat ihr richtig Steine in den Weg gelegt.
Konservativ, ja? Automobil.
Extrem. Sie musste erstmal eine Filiale übernehmen, musste erstmal zeigen, dass sie es kann und so. Und das hat über Jahre gedauert. Ich würde fast sagen, bis zum Ende seines Lebens, dass die Kritik gekriegt hat, wenn sie mal in Urlaub geflogen hat, ist. Hm. Wahnsinn eigentlich, ja, für so eine Unternehmerin, die das über Jahrzehnte bewiesen hat. Und genau den Umschwung hat sie bei mir gemacht. Also einerseits mir unglaublich viel Freiheit gegeben und so. Ist jeder auf seine Art und Weise mein Mentor gewesen, aber nicht, es gibt jetzt nicht eine zentrale Person. Hm. Also leider auch, manchmal. Ich hätte gern den einen oder anderen, den man mal gefragt hätte, der vielleicht nicht so nah an einem ist, weil ich glaube, Familie berät dich immer ein bisschen anders als einer, der dich ganz objektiv sieht.
Genau, genau. Aber dann überwiegend self-made. Learning by doing.
Ja.
Und was ist dein Lieblingsauto?
Oh, M4, ganz klar. Ja, leider.
Den musst du mir mal ausleihen.
Sehr, sehr gerne. Davon bin ich auch Fan. Ja, also jeder, der mein Auto umbaut, zum Beispiel in der Werkstatt, kriegt den dann für ein Wochenende. Ja, also das, cool. Das ist für mich Pflicht. Ja, und ich mache immer Ärger, wenn es derjenige nicht einfordert, weil das muss man eben fühlen, was man da umbaut, sonst kannst du das auch nicht verkaufen. Ja, M4. Ich kann jetzt sagen Elektroauto, aber nee. Es gibt coole neue Elektroautos, ja, aber M4 ist für mich alles.
Wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt du, unsere letzte Frage ist immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Wo ist mein Lieblingsplatz in Hildesheim? Und das ist nicht in der Firma. Das ist tatsächlich beim City Beach. Ja, wir durften da mehrere Jahre schon Partner sein und das habe ich sehr genossen, mit meinem ganzen Team immer dahin zu gehen, auch beim Sponsoren-Night davor. Ich habe jetzt deinen letzten Podcast gehört mit dem Hildesheimer Marketing.
Genau.
Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Genau, finde ich sehr, sehr cool, dass es da neue Projekte gibt. Ich würde mich auch gerne neu erfinden, nicht immer das Gleiche machen. Aber da wäre mein Lieblingsplatz in Hildesheim.
Sehr cool. Luca, danke, dass du da warst.
Danke dir, Hassan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. Ich bin gespannt.
Danke. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.